Liebe Schwestern und Brüder, liebe hier versammelte Gemeinde, wunderschön gestaltet ist das hier vorne, ein großes Geschenk für unsere Augen. Schöne Früchte sind hier, Gemüseerzeugnisse, die von Gärtnern und Landwirten geerntet wurden. Ein langer Prozess von Pflanzen, von Säen, von Wachsen und Ernten ist zum Ende gekommen. Viele Monate hat es gedauert, bis man diese Früchte ernten konnte. Ja, eigentlich sogar viele Jahre. Wenn man bedenkt, dass man, um einen Apfel ernten zu können, erstmal ein Bäumchen pflanzen muss. Viel Zeit und viel Kraft geht in die Bewirtschaftung und Ernte. Und am Ende können dann diese ganz unterschiedlichen Erzeugnisse und Früchte geerntet werden und innerhalb kürzester Zeit verzehrt werden. Da wächst so ein Apfel über Monate heran und in nur ein paar Minuten ist er wieder weg, aufgegessen. Aber zum Glück produziert ein Apfelbaum immer ganz viele Äpfel. Das ist das Wunderbare an Gottes Schöpfung. Aus einem kleinen Samen wird etwas Großes und trägt in der Regel viel Frucht und bei Obstbäumen dann auch noch über viele Jahre. Dass eine solche Ernte nicht selbstverständlich ist, das wissen wir eigentlich alle. Ein Hagel kann sowas schnell zerstören. Innerhalb von Minuten ist eine ganze aussichtsreiche Ernte kaputt. Auch zu viel Sonne und zu viel Hitze verursacht Sonnenbrand bei Menschen und bei Pflanzen. Und zu viel Regen lässt alles absaufen. Und ganz zu schweigen von Ungeziefern und anderen Plagen. Etwas zu pflanzen und dann nach gewisser Zeit auch noch zu ernten, ist immer ein großes Wagnis. Und ich bin von Herzen dankbar für jede Landwirtin und jeden Landwirt, die oder der sich immer wieder darauf einlässt, jedes Jahr aufs Neue. Danke, liebe Landwirte, dass Sie so mutig sind. Es gibt viele Menschen unter uns, die regelmäßig ein Gott sei Dank sagen. Meistens sagen wir diese drei kleinen Worte eher beiläufig. Und darum möchte ich Sie und euch heute dazu ermutigen, das mal ganz persönlich und ganz bewusst zu machen. Anstelle von Gott sei Dank, sagen Sie mal Gott, ich danke dir. Und wir machen das konkret. Ganz praktisch probieren wir das mal auf. Ich nenne eine Sache und dann sagen wir gemeinsam, Gott, ich danke dir für meine, zum Beispiel Schuhe. Gott, ich danke dir für meine Schuhe. Also, wir machen das gemeinsam, weil wir haben ja alle Schuhe, ne? Und ich hoffe, Sie sind alle dankbar für Ihre Schuhe, sonst wären Sie nämlich barfuß heute Morgen hier. Gott, ich danke dir für meine Schuhe, für meine Hose. Gott, ich danke dir für meine Hose, für meine Regenjacke. Gott, ich danke dir für meine Regenjacke. Wenn Sie Kinder haben, Gott, ich danke dir für meine Kinder, für unsere Konfis, für die Schule. Gott, ich danke dir für meine Schule. Nein. Für unser Auto. Gott, ich danke dir für das Auto. Einige haben schon gefrühstückt. Gott, ich danke dir für das Frühstück. Und wir können die Liste immer weiter fortführen. Ich mache es mir zur Gewohnheit, morgens früh, wenn ich aufwache und noch im Bett liege, erstmal Danke zu sagen. Für die Ruhe der Nacht, für den neuen Tag, für Bewahrung vor Feuer, Sturm und was weiß ich. Und mit einem Dank auf den Lippen in den Tag zu gehen, das ist gut. Dankbarkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Dankbarkeit müssen wir uns ganz bewusst immer aneignen, vielleicht auch neu lernen. Kleine Dinge, dafür dankbar zu sein. Es tut uns und unserem Umfeld gut, wenn wir lernen, als dankbare Menschen zu leben. Dankbarkeit macht nicht alles besser, auf gar keinen Fall. Aber unsere Dankbarkeit ist eine Wertschätzung für das, was wir haben. Unser Fokus im Leben liegt viel zu oft auf dem, was wir nicht haben. Und dann werden wir vielleicht missmutig oder unleidig oder neidisch. Das macht uns unzufrieden, wenn wir auf das immer schauen, was wir nicht haben. Wenn wir aber auf das gucken, was wir haben, dann ändert sich unser Fokus und auch unsere Stimmung. Und wir werden genießbarer für unser Umfeld. für unsere Mitmenschen, mit denen wir zusammenleben. Und deswegen tut es uns gut, wenn wir uns einen Lebensstil der Dankbarkeit angewöhnen. Die Bibel weist uns immer wieder darauf hin, dass wir bei dem ganzen Gott, den Schöpfer, nicht aus dem Blick verlieren dürfen. So einiges in unserem Leben haben wir selbst in der Hand. Das können wir gut selber machen. Aber bei ganz vielen Dingen sind wir nicht involviert. Und wir sind vielleicht sogar machtlos. Wir können es nicht beeinflussen. Und dass wir dann aus dieser oder jener Situation gut herauskommen, das ist ein Geschenk, ein Gottesgeschenk. Und deswegen feiern wir heute nicht einfach nur ein Erntefest und wir klopfen uns auf die Schulter, ach, das haben wir toll gemacht in diesem Jahr, sondern wir feiern ganz bewusst ein Erntedankfest, weil wir ganz genau wissen, dass wir eben nicht alles in der Hand haben und weil wir dankbar sind für das, was wir erwirtschaften konnten, was uns gelungen ist, was wir ernten konnten und was wir mit Gottes Hilfe geschafft haben oder was uns geschenkt wurde. Und als Erinnerungsstütze für Ihren und Euren Alltag haben hoffentlich alle so einen kleinen Anhänger bekommen. Da steht drauf, Gott sei Dank. Nehmen Sie den mit nach Hause. Und ich glaube, da liegen noch ein paar, verschenken Sie die an andere Leute, an die, die vielleicht zu Hause sind oder die, die Sie unterwegs treffen. Und lassen Sie sich jeden Tag immer neu daran erinnern. Es gibt mindestens eine Sache, wofür ich heute dankbar sein kann. Und vielleicht sind es auch noch mehr. Gott sei Dank. Oder noch besser, Gott, ich danke dir. So viel zum ersten Teil meiner Predigt. Im zweiten Teil möchte ich auf den Text eingehen, den wir als ersten Text aus dem Propheten Jesaja gehört haben. Das ist so ein bisschen ein schwieriger Text, aber ein ganz, ganz wichtiger Text. Ich lese uns den Text noch einmal in Abschnitten. Es geht los mit den folgenden Worten. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. In den meisten Religionen spielt Fasten eine bestimmte Rolle. Auch wir kennen das in unserem evangelischen Glauben als Fastenzeit in der Passionszeit, in der Zeit vor Ostern. Mit dem Fasten will man ganz bewusst auf Nahrung oder Annehmlichkeiten verzichten, um sich mehr auf Gott und auf seine Botschaft zu fokussieren. Es geht also beim Fasten um eine geistliche Disziplin. Es geht nicht dabei um eine Show und zu sagen, guck mal, ich habe schon 3 Tage gefastet. Am besten auf Instagram posten und wie toll ich bin. Darum geht es nicht. Es geht um eine geistliche Disziplin. Und geistliche Disziplinen wie zum Beispiel das Fasten oder das regelmäßige Lesen in der Bibel oder das alltägliche Gebet oder das gemeinsame Singen im Gottesdienst, all das sollte im Leben eines Christenmenschen seinen Platz haben. Diese eher individuellen geistlichen Übungen, die sind wichtig für uns als Christenmenschen. Die biblische Botschaft macht aber immer wieder deutlich, dass diese individuellen, diese persönlichen geistlichen Übungen auch in unserem Alltag, in unserem Leben Auswirkungen haben sollen. Der Prophet Jesaja redet dann ganz klar, ganz konkret von sehr praktischen Auswirkungen. Und da merken wir auf einmal, das wird höchst politisch. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Und sicher kommen vielen irgendwelche Bilder gerade in Blick, in Sinn. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und dann geht diese Liste ein paar Verse weiter noch, später noch weiter. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigsten. Puh, das ist meine Liste. Das ist eine Herausforderung. Dieser Text ist gut 2500 Jahre alt und er hat an seiner Aktualität nichts verloren. Wenn wir uns umgucken in unserer Welt, das kommt alles davor. Und wer sich ein wenig in seiner Bibel auskennt, der wird mit diesen Aufforderungen an Jesu Rede vom Weltgericht in Matthäus 25 erinnert, wo Jesus am Ende sagt, Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist ganz toll und wunderbar, dass wir in Deutschland zum Beispiel die Diakonie haben oder die Caritas oder hier in unserem Kirchenkreis das Patenprojekt Afrika, viele andere wunderbare Hilfswerke. Aber die Sorge um die Bedürftigen darf nicht von uns persönlich outgesourced werden. Wir haben ja eine Organisation, die sich darum kümmert. Es hat etwas mit uns persönlich zu tun. Wir werden hier konkret aufgefordert, die Augen nicht zu verschließen, die Not zu erkennen und dort zu helfen, wo wir können. In Jakobus 2 im Neuen Testament heißt es dazu ganz treffend, genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Dieser Glaube ist tot. Er hat keine Bedeutung. Gott ruft die Menschen auf, Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen. Eine Verantwortung, die nicht darin besteht, Macht und Herrschaft auszuüben, sodass Menschen vielleicht unterdrückt werden, sondern eine Verantwortung, die in der Sorge um den Nächsten besteht. Diese Sorge um den Nächsten, das nennt Jesus die Nächstenliebe. Daran sollen wir als Jesu Nachfolger erkannt werden. So heißt es bei Johannes Kapitel 13. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So wie Gott uns liebt und sich um uns Menschen sorgt, so sollen wir uns umeinander sorgen. Sorge dich um deine Mitmenschen. Lass dich anrühren von ihrem Schicksal, ruft Jesaja uns zu. Lass den Hungrigen dein Herz finden und brich ihm dein Brot. Teile von dem, was du hast. Und zu diesen Aufforderungen, oder nennen wir es vielleicht besser, zu diesen Erinnerungen an das, was unser Menschsein ausmacht, kommt dann auch Gottes Verheißung. Und was für tolle Verheißungen stecken in diesem Text drin. Ich lese uns das nochmal. Wenn ihr also so und so und so lebt, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt, eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen, die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich der Herr euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt, und das Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Wow, was für wunderbare Zusagen und Verheißungen sind da drin. Unsere Dunkelheit wird nicht mehr sein. Unsere Heilung schreitet schnell voran. Gottes Herrlichkeit wird uns folgen. Gott ist uns Hilfe und sagt, ich bin für dich da. Die Dunkelheit wird taghell erleuchtet. Gott wird uns führen. Wüstenzeiten sind keine Hungerzeiten. Und wir werden wie eine nie versiegende Quelle sein. Das ist meine Zusage. Wenn wir uns also an Gottes Willen und seinen Ordnungen orientieren, die immer nur dem Leben und dem Wohl der Menschen dienen, dann wird es uns und unserem Land wohl ergehen. Als von Gott Gesegnete werden wir ein Segen sein. Wir schauen da nicht nur auf unseren Bauchnabel, sondern wir nehmen sehr wohl wahr, was uns umgibt und wir schauen, wo wir eine Hilfe sein können. Wir sehen, womit wir gesegnet sind. Und wir nutzen dieses Gesegnetsein, um ein Segen zu sein. Und mit diesem Blick und mit diesem Bewusstsein sind wir dann die Menschen, die Jesaja am Ende mit den wunderbaren Bildern beschreibt. Wir sind dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt. Und das Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Wenn unsere Straßen hier und da mal ein Schlagloch aufweisen, dann führt das bei einigen gleich zu einem erhöhten Pulsschlag. Und wenn eine ganze Straße im schlechten Zustand ist, dann gibt es nicht nur viel Ärger, zum Beispiel auf Facebook oder so, sondern so etwas kann auch zu Schäden führen. Und wie groß ist die Freude, wenn diese Straße, wenn diese Schlaglöcher wieder repariert sind. Diese Schlaglöcher haben in der Regel als ganz kleine Löcher begonnen. Und wenn diese nicht bald gestopft werden, dann führt das meist dazu, dass diese kleinen Löcher immer größer werden, immer größer. Wir kennen das auch von unseren Zähnen. Die Menschen, die der Straßenmeisterei sind unsere Lückenschließer. Sie sind unsere Lochstopfer. Sie sehen die Löcher und mit ihrem Know-how und dem nötigen Material machen sich an die Arbeit und stopfen dann diese Löcher. So wie auch unsere Zahnärzte dann. Und jetzt stellt euch vor, wir sehen in unserer Stadt und in unserem Land nicht nur die Schlaglöcher in den Straßen, sondern wir sehen auch die Lücken und Löcher, von denen Jesaja anfangs gesprochen hat. Wir sehen die Straßen, in denen eigentlich keiner mehr wohnen will. Was wir aus manchen Großstädten, aus Stadtteilen in unseren Großstädten hören, kann einem wirklich Angst und Bange machen. Und so eine Straße umzukrempeln, das bedarf nicht nur einer Vision und nötiger Finanzen, sondern auch Menschen mit ganz viel Mut und ganz viel Liebe. Menschen, die bereit sind, Lücken zu stopfen. Menschen, die bereit sind, Lücken in den Mauern zu schließen und Straßen wieder bewohnbar zu machen. Und wir wissen, dass auch hier in Winsen, hier bei uns, Häuser und Wohnungen und Straßen gibt, die, wo es übertragen gesprochen ist, so einige Lücken und Löcher hat. Ich möchte Sie und ich möchte euch ermutigen, nicht die Augen zu verschließen und nicht in den Schwall der empörten Bürger einzustimmen und zu sagen, man müsste mal oder die Stadt oder der Landkreis sollten mal oder die Kirchengemeinde müsste doch. Als Christenmenschen sehen wir das Problem und wir schauen, was wir selbst zur Besserung beitragen können. Wie wir selbst das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt und das Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht, werden kann. Bei unserem Partner vom Patenprojekt Heinz at Work gibt es das Motto: We run towards the problem, we don't run away. Wir gehen das Problem an und wir rennen nicht davor weg. Das ist die Idee des Jesaja. Genau gesagt, das ist Gottes Idee. Und wenn wir das so machen, so heißt es bei Jesaja, dann ruft Gott uns zu: Ja, ich bin da. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Manche mögen jetzt vielleicht einwenden und sagen, dass sie gar nicht mehr die Kraft haben, irgendwo groß aktiv zu werden. Andere sind schon so involviert und haben so viele Aufgaben, dass sie nicht noch mehr sich aufladen möchten. Zum Glück ist das aus Gottes Sicht kein Problem. Zum einen sagt Gott, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Zum anderen, und das finde ich fast noch wichtiger, hat Gott in seiner Weisheit uns alle als Gemeinde zusammengeführt. Wir bestehen aus vielen unterschiedlichen einzelnen Menschen und diese Menschen sind wie die Schneeflocken. Einzeln für sich genommen ist die Schneeflocke schnell geschmolzen. In Gemeinschaft mit vielen anderen Schneeflocken verzaubert sie eine ganze Landschaft und manchmal kann sie auch den Verkehr zum Erliegen bringen. Und so kann der eine in der Gemeinde etwas wahrnehmen, hören. Ein anderer hört es und vernetzt sich und wieder eine andere hilft bei der Umsetzung. Und so geschieht Veränderung in Gottes Reich, gemeinsam und mit Gott im Bunde. Meinen Söhnen wurde in der Grundschule in Südafrika ein schöner Spruch beigebracht, der ganz simpel und das zusammenfasst, um das es Gott geht. Sharing is caring. Teilen ist Fürsorge. Sharing is caring. Wenn ich mein Brot teile, wenn ich meine Aufmerksamkeit teile, wenn ich meine Kräfte teile, wenn ich meine Ideen teile, wenn ich das teile, was ich wahrgenommen habe, wenn ich meine Wut teile über die Ungerechtigkeit in dieser Welt, wenn ich Gottes Liebe und Sehnsucht nach einer neuen Welt teile, dann ist das Fürsorge und gelebter Glaube. Dann hängen geistliche Disziplin und gelebter Glaube zusammen und dann werden wir ein Segen in dieser Welt. Wir werden Lücken und Löcher stopfen. Gott schenke euch dafür ein offenes Herz, wache Augen, sensible Ohren und einen Mund, der sich auf Gottes Zusagen hintraut, neue Wege zu gehen und die Komfortzone zu verlassen und beim Stopfen der Löcher und Reparieren der Lücken zu helfen. Und wer weiß, wofür wir dann im nächsten Jahr beim Erntedankfest dann dankbar sein werden. Gott schenke euch dazu seinen Segen, auf dass ihr ein Segen seid in dieser Welt, dort wo ihr seid. Amen.